Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Wir starten mit dem ersten Jahresrückblick 24, denn heute geht es um Rohstoffe und vor allen Dingen Edelmetalle, Gold, Platin, Silber. Das ist unser Thema und da lief es dieses Jahr besonders gut für Gold. Warum und was Anleger da weiter erwarten können, das bespreche ich jetzt mit Alexander Köhne. Er ist der Vertriebsleiter von ProAurum. Herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag, Herr Koch.
Ja, schön Sie zu sehen. War ja wirklich ein hervorragendes Jahr für Gold. Kann man sagen, woher diese Performance dann letztendlich kam?
Ja, absolutes Rekordjahr. Also wir sind ja ganz knapp an den 2.800 Dollar bisher gescheitert. Mal gucken, ob die restliche Jahresendrallye da noch was für uns parat hält. Woher kam es? Also ich glaube, wenn wir so auf das Gesamtjahr schauen, ist es ja schon so, dass diese ganzen geopolitischen Spannungen, von denen wir ja auch seit ein, zwei Jahren reden, wenn wir über gute Goldperformance reden, die sind ja nach wie vor ungelöst. Ob ich auf den Russland-Ukraine-Krieg schaue, ob ich auf den Nahen Osten schaue, das sind alles Themen, die nach wie vor im Unklaren sind. Taiwan-China-Frage schwelt auch immer wieder ein bisschen. Und ich denke, wenn ich im politischen Raum bleibe, ist natürlich die Trump-Wahl etwas, was nach wie vor für ja einerseits Fantasie, aber auch eine gewisse Unsicherheit sorgt. Also er hat jetzt ja auch mit der Aufstellung seines Kabinetts da den ein oder anderen eher disruptiven Weg, würde ich mal sagen, gewählt. Und das sorgt natürlich dafür, dass so ein Krisenmetall davon auch profitiert. Jedoch muss man auch sagen, es ist nicht nur die Krise oder die Angst vielleicht auch vor einer Multikrise, die für die gute Entwicklung beim Gold gesorgt hat, sondern es sind auch wirklich knallharte, fundamentale Nachfragezahlen. Also es ist und bleibt die Notenbanknachfrage, die sehr, sehr groß und sehr, sehr hoch ist. Aber, und das vielleicht auch in Abweichung zum Sommer, als wir uns das letzte Mal hier gesehen haben, die ETFs und ETCs sind zurück. Also wo bis zum Sommer wirklich die Nachfrage dort sehr, sehr gering war oder wir sogar auch noch gesehen haben, dass sie abgebaut haben, ist da die Nachfrage in den letzten Wochen zurück und auch stark zurück. Da ist wohl der ein oder andere institutionelle Investor A aufgrund der Zinssenkungen wieder in Richtung Gold umgeschwungen. Das ist auch so ein Klassiker. Zinssenkungen sorgen dafür, dass Gold attraktiver wird, als es eh schon ist. Und naja, gegen Jahresende sieht man das so, der ein oder andere Institutionelle will sich dann am Ende des Jahres nicht sagen lassen, er hätte kein Gold in den Büchern gehabt und da wird er natürlich gegen Ende auch nochmal aufgestockt. Deswegen also die ETFs, die ETCs sind zurück auf der Bühne, das ist schön und auch die Schmucknachfrage ist trotz der hohen Preise stabil. Also umsatzseitig auch sogar gestiegen, im Gewicht ist es ein bisschen zurückhaltender, da kommt dann das Wachstum tatsächlich eher aus der Preissteigerung, das muss man klar sagen.
Also eine deutliche Nachfrage bei Gold in diesem Jahr.
Definitiv.
Kann das denn so bleiben? Und weil Sie jetzt auch Schmuck gesagt haben, wenn man jetzt ordentlich Weihnachtsgeschenke kauft und ein Goldkettchen unterm Weihnachtsbaum hat, hat das überhaupt einen Einfluss?
Na, ich sag mal, wer traditionell gerne Goldschmuck schenkt und vielleicht finanziell nicht völlig unabhängig ist, der sieht natürlich schon, dass es heutzutage deutlich teurer ist, gerade auch hochlegiertes Gold zu schenken, als es vielleicht noch vor 5 oder 6 Jahren war. Ich glaube, wir werden sicherlich nicht aus dem Schmuckbereich die ganz großen Wachstumsfantasien, was die Goldnachfrage angeht, sehen. Aber ich glaube, dass es stabil bleiben wird, weil wir eben da vielleicht auch nicht mehr so stark auf die vormals erste Welt schauen dürfen, sondern insbesondere auch nach Asien schauen müssen, wo eben neue Käuferschichten entstehen, die jünger sind, die kaufkräftiger werden, auch in den nächsten Jahren. Und da, glaube ich, haben wir hochgradig affine Kulturen, die sicherlich auch dem Schmuck selbst bei gestiegenen Preisen die Treue halten werden. Aber muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen, so die riesen Umsatz- und Wachstumsfantasien sehe ich ad hoc zumindest aufgrund der gestiegenen Preise von dort nicht.
Sie hatten die Notenbanken erwähnt. Ist das ein Zeichen dafür, dass Staaten mehr Sicherheit auch in ihre Tresore legen wollen? Sind das Gold auch sozusagen eine politische Währung?
Ja, ganz, ganz bestimmt. Also ich bin per se kein großer Freund der Politisierung von Gold, weil ich finde, es nützt gerade bei der Geldanlage, wenn man wirklich nüchtern drauf schaut. Aber dazu gehört eben auch, dass Gold dennoch einen gewissen Einflussfaktor einfach in der Welt hat. Und gerade die Notenbanken suchen sicherlich Stabilität. Das gilt für ich glaube, die sehr aufstrebenden Länder, die in den letzten Jahren und auch heute noch wirtschaftlich sehr erfolgreich sind und stark wachsen, die wollen einfach ihrer gestiegenen wirtschaftlichen Bedeutung durch die Beimischung von Gold in ihrer Notenbankbilanz eben auch der eigenen Währung wieder etwas mehr Kraft und Unterstützung geben. Die politische Seite gibt es aber auch. Stichwort Dedollarisierung. Es gibt ganz bestimmt Akteure, die ganz genau schauen, wenn ich größtenteils US-Währung in meiner Notenbankbilanz habe, dann bin ich einfach anfälliger, was potenzielle zukünftige Sanktionen angeht. Und da spielt natürlich Gold eine Rolle. Die dritte Säule, die meines Erachtens auch nicht zu vernachlässigen ist, ist aber, dass, glaube ich, viele auch schon drauf schauen, wie entwickeln sich denn die Staatsschulden weltweit. Und da haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass es eher darum geht, dass die weiter wachsen, und zwar Jahr für Jahr. Und sicherlich auch jetzt die Fantasie hinzukommt, Donald Trump hat es ja schon angekündigt, Steuersenkungen, entsprechende Ausgabenprogramme, das wird nur über Schulden gehen. Und da gibt es sicherlich auch in dem Bereich den einen oder anderen Akteur, der sagt, na gut, dann lege ich mir lieber ein bisschen mehr Gold in die Bilanz, als zu viele kurz- oder mittelfristig laufende Anleihen zu halten.
Jetzt gibt es nicht nur Gold, also viele schauen natürlich auch immer gerne auf Silber, auf Platin. Mhm. Wie sind die gelaufen und sind die für Anleger interessant?
Also per se würde ich vorab schon mal sagen, grundsätzlich, gerade wenn jemand diese berühmte Basisinvest in Gold hat, ist Silber und Platin etwas, was es sich unbedingt lohnt, ab gewissen Mengen beizumischen. Da gilt am Ende wie bei der Aktienanlage auch eine gesunde Diversifizierung. Silber ist dieses Jahr sehr, sehr gut gelaufen. Immer so ein bisschen im Windschatten von Gold, würde ich sagen. Aber wir sehen eben, dass die industrielle Nachfrage jetzt auch insbesondere seit den Jahren 2021, wo ja noch so die Nachwehen der Corona-Krise insbesondere da waren, stark angezogen hat und damit natürlich auch einhergehend die Silberpreise in diesem Jahr wieder deutlich aufgeholt haben. Also sehr attraktive Anlage auch in diesem Jahr gewesen und meines Erachtens auch für die Zukunft, weil wir eben an den Märkten klare Angebotsdefizite sehen, nach wie vor im Silber. Wir sehen, dass sehr günstig verfügbare Vorkommen in den nächsten Jahren ausgebeutet sein werden. Also ich brauche dann per se höhere Preise am Markt, um weiter die Menge an Silber fördern zu können, die benötigt wird. Und von daher wäre Silber für mich auch etwas, wo ich jedem Kunden sagen würde, klar, wenn Sie bereits Ihr Goldinvest haben, mischen Sie Silber unbedingt bei. Platin haben Sie eben auch genannt. Das ist sicherlich noch mal spezielleres Metall. Das würde ich dann wirklich nur zur Beimischung den Kunden raten, wenn sie eben ihre Gold- und Silberinvestments schon haben. Aber sicherlich so ein bisschen der versteckte Anwärter vielleicht auf das Metall 2025, weil wir haben da in den letzten 5 Jahren eine Seitwärtsbewegung einfach gesehen. Platin hat da in einer relativ schmalen Spanne gehandelt. Und wir sehen aber trotzdem, dass der Markt vielleicht auch ein bisschen nicht nur überverkauft ist, sondern auch wieder vor einer kleinen Renaissance stehen könnte. Wir haben auch hier, wie beim Silber, ich habe es eben schon gesagt, auch Angebotsdefizite. Da spielt insbesondere auch das Thema Russland natürlich eine Rolle, weil da einige Platinvorkommen und eigentlich Platinförderungen herkommen. Aber wir sehen auch, dass, glaube ich, so dieser ganz große Trend der Elektrifizierung zwar weitergeht, aber gedämpfter weitergeht. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Verbrenner eine Renaissance bekommt, aber eben dieser Switch von Verbrennermotoren auf E-Motoren, der geht nicht so schnell, wie vielleicht erwartet. Und deswegen glauben wir auch, dass die Nachfrage aus dem Bereich vielleicht stärker da sein wird, als heute noch von den Märkten antizipiert. Und das ganze Thema Wasserstoff und weitere Nutzung in Technologien spricht dafür, dass Platin eigentlich an der Zeit sein könnte, dass Platin wieder eine kleine Renaissance erlebt. Ja.
Wer jetzt sagt, ich bin fast gar nicht oder gar nicht investiert bisher in Gold, ist es denn jetzt ein guter Zeitpunkt einzusteigen und wie macht man das dann vielleicht auch mit kleinen Summen?
Ja, also hier an der Frankfurter Börse finde ich den Vergleich eigentlich sehr, sehr schön. Also ähnlich wie bei Qualitätsaktien oder großen gut gestreuten ETFs gibt es eigentlich fast nie einen falschen Zeitpunkt. Also ich glaube, dieser Wunsch vieler Anleger, und das kann man, glaube ich, emotional tonal nachvollziehen, dieses Timing-Risiko zu minimieren oder wirklich so den bestmöglichen Zeitpunkt zu finden, der ist da, aber das ist unfassbar schwierig, das umzusetzen. Und deswegen sage ich immer analog zu den Qualitätsaktien, bei Gold gibt es eigentlich keinen falschen Zeitpunkt. Es ist ein langfristiges Investment und selbst wenn ich jetzt auf einem gefühlt teuren Kurs einsteige und vielleicht auch dann mal eine Phase einer Seitwärtsbewegung mitnehme, macht es per se gar nichts. für den Kunden, der sich da wirklich schwer tut, das dann auch umzusetzen, für den es eben mit kleineren Summen, mit einem Goldsparplan, also einem sukzessiven Einstieg, das ist, glaube ich, genau der richtige Weg, weil selbst wer jetzt letztes Jahr sich von den vermeintlich hohen Kursen hat abschrecken lassen, wenn der einen Goldsparplan gemacht hat, hat er natürlich nicht die vollen 30% der Jahresperformance mitgenommen, aber trotzdem, wenn er sukzessive seit Dezember letzten Jahres gekauft hat, hat er eine sehr, sehr ansehnliche Rendite erwirtschaftet. Und das wäre meine Empfehlung für die Kunden, die sich das vielleicht aufgrund der hohen oder vermeintlich hohen Kurse nicht trauen, eben das über ein Sparplanmodell zu machen.
Weil die Kurse immer mehr steigen, ist Gold ja auch immer mehr wert. Und dann stellt sich die Frage, wo lagere ich das? Muss ich das versichern? Was ist da Ihre Meinung?
Ist wirklich etwas, was wir jetzt vermehrt so seit der Sommerpause von Kunden auch gefragt bekommen, weil viele, ich will nicht sagen aufgewacht sind, aber denen ist jetzt bewusst geworden, hoppala, das, was ich an Gold bereits habe, das hat sich einfach in den letzten Jahren mehr als verdoppelt vom Gegenwert. Und dann gilt es vielleicht natürlich auch nochmal einen Blick darauf zu werfen, wenn ich es zu Hause physisch habe, ist es eigentlich durch meine Hausratversicherung abgedeckt oder ist vielleicht auch jetzt so eine Größe erreicht vom Gegenwert, wo ich es entweder vollständig oder zum Teil professionell lagern möchte. Und da wären eben Lösungen wie ein Schließfach oder natürlich die bekannten Edelmetalldepots oder Zollfreilager auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ich würde vielleicht den Kunden empfehlen, weil auch da ist es manchmal schwierig zu sagen, ich habe es bisher zu Hause, will ich das jetzt wirklich woanders hingeben? Dann machen Sie sich doch darüber Gedanken, die Aufstockung vielleicht professionell zu lagern und da eben auch so auf zwei Säulen zu setzen, möchte ich mal sagen.
Wir haben schon gesagt, Gold war einer der Rekordjäger 2024. Ein anderer Rekordhalter ist Bitcoin mit schon über 100.000 Dollar pro Coin in diesem Jahr erreicht. Kann man sagen, die älteste Anlageklasse Gold und die neueste Anlageklasse Bitcoin sind jetzt richtig Konkurrenten geworden?
War total spannende Frage und ich würde vor allem sagen, sie sind, glaube ich, keine Konkurrenten am Ende des Tages, sondern wir sehen, glaube ich, in der Preisentwicklung und ich habe es jetzt eben beim Gold, glaube ich, versucht darzulegen. Ich muss dazu sagen, ich bin wirklich kein Krypto-Experte, aber wir sehen, glaube ich, bei beiden Preisentwicklungen, dass dieser Trend zu nicht inflationierbaren Anlagen eben in 2024 absolut stark da war. Die Gründe habe ich eben beim Gold genannt. Man ist sich unsicher wegen der Staatsverschuldung. Es geht um Krisenherde etc. pp. Da ist Gold natürlich mit 4000 Jahren ein absolut etablierter Wertspeicher. Und da würde ich sagen, ich sehe es nicht als Konkurrenz, sondern ich glaube, viele stellen sich einfach die Frage, könnte Bitcoin so ein zweiter Wertspeicher werden? Also Donald Trump stößt es ja auch an mit seiner Präsidentschaft bzw. seinen Entscheidungen, dass er ja davon spricht, wollen wir vielleicht eine nationale Bitcoin-Reserve aufbauen. Und da würde ich eben jedem Anleger sagen, naja, Gold ist die etablierte Reservewährung. Diese Kursfantasie bei Bitcoin kommt, glaube ich, daher, weil man sagt, na, Bitcoin wird vielleicht irgendwann mal so eine zweite Reservewährung werden. Ich muss aber auch klar sagen, sie ist da noch lange nicht. Also es ist sehr, sehr viel Spekulation in dem Markt, aber um auf Ihr Eingangsstatement zurückzugehen, es ist, glaube ich, ganz bestimmt keine Konkurrenz, sondern ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht in ein paar Jahren von einem sowohl als auch reden. Ne? Also dass Gold quasi nochmal einen zweiten Wertspeicher an die Seite bekommt. Aber da sage ich jedem Kunden, bitte die beiden auch nicht miteinander verwechseln. Bei Gold reden wir von einem physischen Gut, 4000 Jahre Track Record. Das ist bei Bitcoin sicherlich noch ganz, ganz anders und da steckt gerade sehr, sehr viel Spekulation drin.
Wir müssen keine 4000 Jahre in die Zukunft schauen, aber ja. Vielleicht mal ein Jahr. Schafft Gold dann nächstes Jahr die 3000 Dollar pro Unze?
Also ich habe ehrlicherweise letztes Jahr schon daneben gelegen, weil ich bei weitem nicht so bullisch war, wie es jetzt die gestiegenen Kurse abgebildet haben. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass meine Prognose heute nicht ins Schwarze treffen wird. Ich glaube aber, dass die dargelegten Gründe eben für die strukturell sehr hervorragende Nachfrage nach Gold bleiben werden. Ob wir dann nochmal ein Rekordjahr wie dieses Jahr sehen, ich wage es wirklich zu bezweifeln. Einen leichten Zuwachs kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht so Richtung Ende 25 dann das jetzige hohe Niveau zum einen konsolidiert haben und vielleicht noch ein bisschen was draufpacken. Aber ich kann mir per heute nicht vorstellen, dass wir nochmal so ein Rekordjahr sehen. Aber wer weiß, wenn wir in einem Jahr hier sitzen, muss ich mich vielleicht nochmal korrigieren. Als Goldanleger fände ich es schön.
Wir holen das Interview in einem Jahr nochmal raus und gucken dann nochmal, wie 2025 gelaufen ist. Vielen Dank an Alexander Köhne, Vertriebsleiter von ProAurum. Und wir behalten das Gold mal ordentlich im Auge und gucken.
Unbedingt. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke, dass Sie hier waren. Und danke an Sie, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.